Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und betrachten heute im Kapitel 6 die Verse 12 bis 14. Römer Kapitel 6, Verse 12 bis 14. Hört das Wort des Herrn. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar, als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wie herrlich ist dein Wort, welch wundervolle Verheißungen enthält es. Und wir beten, dass du uns die Ohren auftust und uns verständige Herzen schenkst, dass wir dein Wort verstehen und es aufnehmen im Glauben. Und dass wir danach tun. Herr, schenk uns dazu deine Gnade. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. In den vorangegangenen Kapiteln hatte Paulus erklärt, dass wir alle Sünder sind, die gerechtfertigt werden allein aus Gnaden, durch den Glauben an Christus Jesus. Unsere guten Werke tun zu unserer Rechtfertigung nichts hinzu. Und unsere bösen Werke nehmen davon nichts weg. Es ist allein ein Gnadengeschenk Gottes. Aber warum hat Gott dann das Gesetz gegeben? Doch sicher, damit wir weniger sündigen und uns durch Gesetzeswerke etwas verdienen vor Gott. Nein. Im Gegenteil, damit die Sünde zunimmt. Und damit umso offenkundiger wird, dass wir gar nichts beitragen können zu unserer Rechtfertigung. Und damit die Gnade umso überreichlicher wird, um alle Sünden zu bedecken und zu herrschen. Und immer, wenn man lehrt, dass es nicht auf unsere Werke ankommt, sondern allein auf Gottes Gnade, dann verdrehen Menschen das und meinen, wenn die Gnade sowieso alle Sünden zudeckt, dann können wir ja weiter sündigen. Wer so etwas sagt, hat nicht verstanden, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Denn als du Christ wurdest, als du glaubtest an Christus Jesus und dich taufen ließest auf seinen Namen, da wurdest du aus Gnaden gerechtfertigt. Aber da ist noch etwas anderes geschehen. Du bist gestorben. Gott hat dich eins gemacht mit Christus. Und dein alter, gefallener Mensch, der in Adam war, dieser Leib des Todes, dieser Sklave der Sünde, er wurde mit Christus gekreuzigt und ist mit Christus gestorben und wurde mit Christus begraben in deiner Taufe. Und auferstanden mit Christus, auferweckt durch die Herrlichkeit Gottes, ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, die in Christus ist. Die frei ist von der Herrschaft der Sünde, die nicht mehr ihr Sklave ist, die ihr nicht mehr dienen muss, sondern die wandeln kann in Neuheit des Lebens. Und die Frage ist, weißt du das? Weißt du das? Dann halte dich auch für das, was du bist. Halte dich nicht mehr für einen Sklaven der Sünde. Halte dich der Sünde für tot, sodass sie keine Macht mehr hat, aber lebend, Gott lebend in Christus Jesus. Das war die erste Aufforderung im gesamten Römerbrief. Die haben wir uns letztes Mal angesehen. Bis dahin hatte Paulus nur Wissen vermittelt. 5,5 Kapitel lang hat er eine Grundlage gelegt von guter, gesunder Lehre. Denn unsere Theologie ist wichtig. Und auch mit dieser ersten Aufforderung ermahnt Paulus uns, etwas zu wissen. Die Wahrheit zu erkennen, zu wissen, was wir sind. Aus Gottes Gnaden. Das Christentum ist eine Religion des Wissens, der Erkenntnis, nicht der Vermutungen oder der Gefühle, sondern des Überzeugtseins von der Wirklichkeit. Aber das Wissen darf niemals ohne Auswirkung sein in unserem Leben. Deine gute Theologie muss gute Früchte hervorbringen in deinem Leben. Paulus hatte uns ein Beispiel genannt für schlechte Theologie und ihre schlechten Früchte. Wer nicht weiß, dass er auf Christi Tod getauft wurde, dass er mit Christus der Sünde gestorben ist, der meint, er könne weiter sündigen, er könne verharren in der Sünde. Wenn deine Theologie aber gut ist, wenn du dich der Sünde für tot hältst, Gott aber lebend in Christus Jesus, wenn du das verstanden hast, wenn du das weißt, dann muss das auch konkrete Auswirkungen haben in deinem Leben. Dann muss das gute Früchte hervorbringen in deinem Leben. Es hilft nichts, wenn du das nur weißt, aber es bleibt ohne Frucht in deinem Leben. Und dass dieses Wissen gute Frucht hervorbringt, dafür bist du selbst zuständig. Hier ist ein entscheidender Unterschied zwischen der Rechtfertigung, um die es in den Kapiteln zuvor ging, und der Heiligung, um die es jetzt geht. Zur Rechtfertigung tust du gar nichts hinzu. Es ist einzig und allein das Werk Gottes. Christus hat alles vollbracht, was nötig ist für deine Rechtfertigung. Er hat deine Sünden weggenommen. Er hat die Strafe dafür getragen. Er hat dir seine Gerechtigkeit zugerechnet. Er hat dich gerecht gesprochen. Du hast nichts beigetragen zu deiner Rechtfertigung. Der Fachbegriff ist monergistisch. Das Mon, diese Vorsilbe, steht für allein. Gott allein ist es, der handelt in deiner Rechtfertigung. Wir lesen das auch in Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die Rechtfertigung, die wir oft auch bezeichnen als die Rettung, ist allein Gottes Werk, allein Gottes Gabe, Gottes Geschenk, und du tust gar nichts hinzu. Aber bei der Heiligung, mit der wir uns jetzt beschäftigen, seit Kapitel 6, bei der Heiligung, bei diesem lebenslangen Prozess, in dem wir immer mehr zu dem werden, was wir wirklich sind, indem wir lernen, der Sünde immer mehr abzusterben und immer mehr Gott zu leben, bei der Heiligung ist das anders. Da kommt es auf dein Mitwirken an. Mitwirken. Du handelst nicht allein, du heiligst dich nicht allein, aber du musst mit Gott zusammenwirken. Der Fachbegriff ist synergistisch. Das Syn steht für zusammen. Gott und du wirken zusammen in deiner Heiligung. Wir lesen das in Philipper 2, ab Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Abwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir müssen selbst etwas bewirken. Wir müssen selbst gehorsam sein. Aber Gott bewirkt auch etwas. Er schenkt uns seine befähigende Gnade, indem er in uns das Wollen und das Wirken bewirkt. Wir wirken zusammen. Rechtfertigung ist monergistisch. Heiligung ist synergistisch. Also, wenn du dich der Sünde für tot hältst, Gott aber lebend in Christus Jesus, dann muss das Auswirkungen haben in deinem Leben und du musst mitwirken, damit es diese Auswirkungen hat. Du bist dafür mitverantwortlich. Und welche Auswirkungen das sind, das erklärt Paulus jetzt genauer. Zunächst nennt Paulus zwei Auswirkungen, die es haben muss, dass wir uns der Sünde für tot halten. Und diese beiden Auswirkungen sind negativ formuliert. Weil wir uns der Sünde für tot halten, sollen wir zwei Dinge nicht mehr tun. Nämlich, ab Vers 12, also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das sind die beiden Auswirkungen, die es haben muss, dass du dich der Sünde für tot hältst. Und dann nennt Paulus zwei Auswirkungen, die es haben muss, dass wir uns für Gott lebend halten. Und diese Auswirkungen sind positiv formuliert. Weil wir uns für Gott lebend halten, sollen wir zwei Dinge tun. Nämlich, weiter Vers 13, sondern stellt euch selbst Gott dar, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also zwei Dinge, die wir nicht tun sollen, wenn wir uns der Sünde für tot halten, und zwei Dinge, die wir tun sollen, wenn wir uns für Gott lebend halten. Und dann schließlich nennt Paulus noch einen zweifachen Grund, warum es uns gelingen wird, so zu leben. Warum es uns gelingen wird, diese zwei Dinge nicht mehr zu tun und diese zwei Dinge zu tun. Schauen wir uns also zunächst die zwei Auswirkungen an, die es haben muss, dass du dich der Sünde für tot hältst. Erstens, Vers 12. Also, herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Mit dem Also, das ist eine Schlussfolgerung aus all dem, was Paulus zuvor erklärt hat. Du bist der Sünde gestorben. Deine Taufe ist der äußere, sichtbare Beweis dafür. Dein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt und mit ihm gestorben und mit ihm begraben. Du bist frei von der Sünde. Du bist nicht mehr unter ihrer Strafe. Und du bist nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Du bist nicht mehr ihr Sklave. Du musst ihr nicht mehr dienen. Dann halte dich auch der Sünde für tot und verhalte dich entsprechend. Wenn ein Sklave vielleicht schon als Kind in die Sklaverei hineingeboren wurde und Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt nichts anderes kannte, als Sklave zu sein, und ihm immer wieder eingebläut wurde, dass er seinem Herrn sich unterwerfen muss und ihm dienen muss. Wenn dieser Sklave freigekauft wird, dann mag er dazu neigen, sich weiter seinem alten Herrn unterwerfen und ihm weiter als Sklave dienen zu wollen. Denn er kennt ja kein anderes Leben. Er hat ja nichts anderes gelernt. Das war seine Bestimmung, das war sein Lebensinhalt, seinem alten Herrn zu gehorchen. Vielleicht kennt ihr sowas Ähnliches, wenn ihr vielleicht mal euren Arbeitsplatz gewechselt habt und ihr begegnet später eurem alten Chef. Vielleicht neigt ihr dazu, immer noch zu denken, das ist ja mein Chef und ich muss ihn ja entsprechend ehren und behandeln, als wäre man noch ihm untergeben. Und wenn nun dieser Sklave, der freigekauft wurde, wenn sein alter Herr ein schlechter und böser Herr war, der seinen Sklaven schwer geknechtet hat, der Abscheuliches von ihm verlangt hat, der ihn immer wieder belogen hat, ihn immer wieder misshandelt und gequält und halb totgeschlagen hat, wenn dieser böse Herr jetzt zu seinem freigekauften alten Sklaven kommt und fordert, diene mir wieder als Sklave. Was sollte der Losgekaufte wohl diesem alten bösen Herrn antworten? Niemals. Du warst ein schlechter und böser Herr. Niemals will ich dir wieder dienen. Niemals will ich wieder dein Sklave sein. Wie kannst du es überhaupt wagen, mich so etwas zu fragen? Eher sterbe ich, als dass ich mich wieder unter deine Schreckensherrschaft begebe. Aber stellt euch vor, er würde stattdessen sagen, gut, dann diene ich dir eben wieder. Dann werde ich wieder dein Sklave. Was würden wir dazu sagen? Dieser Mann wäre doch wahnsinnig, wenn er sich freiwillig wieder in den Dienst dieses Tyrannen begeben würde. Bruder, genauso ist das mit dir und mit mir. Du bist freigekauft von der Herrschaft der Sünde durch das Blut des Herrn. Wieso solltest du dich wieder unter ihre Herrschaft begeben? Du bist nicht mehr ihr Sklave. Wieso solltest du ihr wieder dienen? Das wäre wahnsinnig. Verstehst du nicht, welch schlechter und böser Herr sie war? Was hat sie dich nicht Abscheuliches tun lassen? Wie hat sie dich in Schande gebracht? Wie hat sie dich geknechtet und gequält und geschlagen und getötet? Und du willst wieder zu ihr zurückkehren? Du willst ihr wieder dienen? Niemals! Du bist frei von ihrer Herrschaft, also lass sie auch nicht mehr herrschen über dich. Wie könnte denn die Sünde versuchen, wieder über dich zu herrschen? Paulus schreibt in Vers 12, also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Wir sind der Sünde gestorben, aber wir sind ihr geistlich gestorben. Wir sind ihr nicht leiblich gestorben. Wir sind noch in unseren Leibern. Unsere Leiber wurden nicht gekreuzigt, sind nicht gestorben, wurden nicht begraben. Die haben wir noch. Und die Leiber, die wir haben, das sind noch die alten, natürlichen, sterblichen Leiber. Es sind doch nicht unsere Auferstehungsleiber. Dieses Verwesliche hat noch nicht Unverweslichkeit angezogen und dieses Sterbliche noch nicht Unsterblichkeit. Unsere Leiber sind noch nicht auferweckt in Herrlichkeit und Kraft, sondern sie sind noch in Unehre und Schwachheit. Wir warten noch auf die Erlösung unseres Leibes. Und mit unseren sterblichen Leibern sind wir noch in dieser gefallenen Welt und sind noch Teil dieser gefallenen Welt und sind noch ihren Versuchungen ausgesetzt und haben noch sündhafte Begierden. Nicht, dass alle unsere Versuchungen, all unsere Sünden aus unserem Körper kämen, aber durch ihn sind wir noch in dieser Welt und den Versuchungen und Begierden ausgesetzt. Und damit sind nicht nur unzüchtige Begierden gemeint, sondern jede Neigung zur Sünde. Und unsere Geneigtheit zur Sünde, unser Empfänglichsein für sündhafte Begierden, das wird noch so lange an uns kleben, solange wir noch in dieser Welt sind, solange wir noch in diesem Leib des Todes, in diesem sterblichen Leib sind. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Solange wir noch in der Welt sind, sind wir geneigt zu sündigen mit unserem Fleisch und unseren Augen. Erst wenn wir diesen sterblichen Leib ablegen und zum Herrn gehen oder wenn der Herr wiederkommt und uns samt unseren Leibern verherrlicht, erst dann werden wir frei sein von jeder Geneigtheit zur Sünde. Aber bis dahin wird die Sünde uns immer wieder versuchen, wird immer wieder versuchen, ihre Herrschaft über uns zurückzuerlangen. Es gefällt der Sünde nicht, dass wir nicht mehr ihre Sklaven sind. Sie will sich ihren Sklaven zurückholen. Und deshalb sind wir in einem Kampf, solange wir in diesem sterblichen Leib sind. Aber diesen Kampf, den sollen wir führen und wir können ihn jetzt auch führen. Denn wir sind jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde. Früher wäre der Kampf aussichtslos gewesen, denn wir mussten der Sünde dienen. Sie war unser Herr und wir waren unter ihrer Herrschaft. Es hätte gar keinen Sinn ergeben, gegen sie zu kämpfen. Es hätte nicht gelingen können. Aber jetzt müssen wir ihr nicht mehr dienen. Früher mussten wir unseren sündhaften Begierden gehorchen. Aber jetzt müssen wir es nicht mehr tun. Jetzt kann die Sünde nur noch über uns herrschen, wenn wir uns freiwillig unter ihre Herrschaft begeben, wenn wir ihr dienen wollen. Jetzt können die fleischlichen Begierden nur noch über uns herrschen, wenn wir ihnen gehorchen wollen. Aber wir müssen es nicht mehr tun. Warum sollten wir es dann noch tun? Wir sind doch mit Christus gestorben und mit Christus auferweckt und wir können nicht mehr der Sünde leben. Dann lass auch nicht mehr zu, dass die Sünde noch herrscht in deinem sterblichen Leib und du seinen Begierden gehorchst. Du musst es nicht mehr tun. Du bist frei von ihrer Sklaverei. Dann begib dich nicht wieder unter ihre Herrschaft. Das war die erste Auswirkung, die es haben muss, dass wir uns der Sünde für tot halten. Was ist die zweite? Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Wir können unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das Wort, das hier mit Werkzeugen übersetzt ist, kann man mindestens ebenso gut mit Waffen übersetzen. Und das erscheint mir passender, weil es den Kampf betont, in dem wir stehen. Als Christen stehen wir in einem Kampf. Früher kämpften wir gegen Gott. Wir waren Feinde Gottes. Aber nun stehen wir in seinem Lager. Wir kämpfen jetzt in der Kraft Christi. Und wir kämpfen gegen die Sünde. Gegen unseren alten Herrn. Jetzt stell dir vor, auf dem Schlachtfeld kämpft dein Kamerad an deiner Seite. Und plötzlich dreht er sich zu dir und richtet seine Waffe gegen dich. Welch elender Hund, was für ein Verräter, wie kann man sowas Verächtliches tun? Die Waffen zu richten gegen seinen Freund. Aber seht ja, wenn wir sündigen, dann tun wir nichts anderes. Wir stellen unsere Glieder die Teile unseres eigenen Leibes dem Feind zur Verfügung als Waffen. Wir stellen sie der Sünde dar, das heißt, wir bringen unsere Glieder der Sünde als ein Opfer dar. Wir weihen sie der Sünde, damit sie sie gebrauchen kann als Waffen. Und die Sünde gebraucht dann unsere Glieder als Waffen. Und zwar als Waffen, um gegen Gott zu streiten. Um gegen Gott zu sündigen. Um Ungerechtigkeit zu üben und gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Willst du das wirklich? Willst du wirklich, dass die Sünde deinen eigenen Leib, deine eigenen Glieder gebraucht als Waffen im Kampf gegen Gott und seine Gerechtigkeit? Wie sieht das aus, wenn die Sünde deine Glieder als Waffen gebraucht? Wir hatten das gelesen in Römer 3, ab Vers 13. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir hatten vor kurzem gehört, dass wir alle gefallen sind in Adam, dass wir mitgesündigt haben, als er gesündigt hat. Wie kam es denn zum Sündenfall in Eden? 1. Mose 3, ab Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Eva sündigte mit ihren Augen, indem ihre Augen Lust hatten am Verbotenen. Sie sündigte mit ihrem Herzen, indem ihr Herz das Verbotene begehrte. Sie sündigte mit ihren Händen, indem sie das Verbotene nahm und auch Adam gab. Sie sündigte mit ihrem Mund, indem sie das Verbotene aß. Du kannst alle Glieder, alle Teile deines sterblichen Leibes gebrauchen, um damit zu sündigen. Aber du musst es nicht tun. Seht ihr, Paulus ermahnt uns, unsere Glieder nicht der Sünde als Waffen darzustellen. Die Sünde kann sich unsere Glieder nicht selbst nehmen als Waffen. Denn die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Sie hat keine Gewalt mehr über uns. Sie kann unsere Glieder nicht verwenden als Waffen, es sei denn, wir stellen sie ihr freiwillig zur Verfügung. Wir stellen sie ihr dar wie ein Opfer. Aber wieso solltest du das tun? Wieso solltest du so einen Akt des Verrats begehen gegen Christus, dein Herrn, der dir so viel Gutes geschenkt hat? Wieso solltest du deinen eigenen Körper der Sünde als Waffe hergeben zum Kampf gegen Gott und seine Gerechtigkeit? Begreifst du, was du tust, wenn du sündigst? Christus ermahnt uns eindringlich, dass wir lieber gegen unsere Glieder kämpfen und sie töten sollen, als unsere Glieder zu Werkzeugen der Sünde zu machen. Er sagt in Matthäus 5, ab Vers 28, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Das ist bildhafte Sprache. Jesus gebietet uns nicht tatsächlich, unsere Augen auszureißen und unsere Hände abzuhauen, denn dann gäbe es keinen Christen mehr, der noch Augen oder Hände hätte. Aber es geht darum, dass wir der Sünde nicht eines unserer Glieder darstellen als Waffen. Lieber sollen wir gegen unsere Glieder kämpfen. Lieber sollen wir unsere Glieder töten, als sie als Waffen herzugeben der Sünde. Denn seht ihr, gegen wen setzt die Sünde denn unsere Glieder ein als Waffen? Ja, wir haben das schon gehört, gegen Gott. Denn Sünde ist immer ein Kämpfen gegen Gott. Aber auch gegen dich selbst. Das haben wir gerade gehört. Es ist besser, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Die Sünde wird deine eigenen Glieder als Waffen gegen dich selbst einsetzen, um dich zu töten und in die Hölle zu werfen. Deshalb müssen wir den Kampf gegen die Sünde radikal führen. Wir müssen bereit sein, große Opfer zu bringen. So ziemlich alles zu tun, damit wir nicht sündigen. Was könnte radikaler sein, als ein eigenes Auge rauszureißen, als eine eigene Hand abzuhauen? Dieser Kampf gegen die Sünde, er muss radikal geführt werden. Was ist dein Glied, das du besonders oft der Sünde zur Verfügung stellst als Waffe der Ungerechtigkeit? Vielleicht deine Zunge? Von der heißt es in Jakobus 3, Abvers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Ist das vielleicht ein Glied, mit dem du sündigst, was du der Sünde darstellst als Waffe, deine Zunge? Oder, und jetzt wende ich mich nicht ausschließlich, aber besonders an die Männer. Bruder, ist es bei dir vielleicht dein Auge, mit dem du Frauen begehrlich ansiehst, auf der Straße oder bei der Arbeit oder im Internet und dir vielleicht einredet, ist doch nichts dabei. Ich schaue ja nur, kriegt ja keiner mit. Ist es deine Hand, die deine unzüchtige Begierde in die Tat umsetzt, entweder an einer Frau oder an dir selbst? Das ist das, was Jesus hier meint. Und du denkst vielleicht, ich habe ja keinem geschadet. Stelle nicht deine Glieder der Sünde dar, zu Waffen der Ungerechtigkeit, dass sie damit kämpft gegen Gott und dass sie damit kämpft gegen dich. Sondern kämpfe radikal dagegen an. Sei lieber bereit, dich von Dingen zu trennen, wenn sie dich sonst zur Sünde verführen. Das sind also die zwei Auswirkungen, die es haben muss, dass du dich der Sünde für tot hältst. Du lässt die Sünde nicht mehr herrschen in deinem sterblichen Leib, um seine Begierden zu gehorchen. Und du stellst deine Glieder nicht mehr der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Was sollen wir stattdessen tun? Nun nennt Paulus zwei Auswirkungen, die es haben muss, dass wir uns Gott für lebend halten. Erstens, zweiter Teil von Vers 13. Sondern stellt euch selbst Gott dar, als Lebende aus den Toten. Wir sollen uns Gott darstellen, uns selbst Gott darstellen. wieder das Wort darstellen. Das heißt, wir sollen uns selbst, unseren Leib, unser ganzes Wesen, unser ganzes Ich, Gott als sein Opfer darbringen. Wir wollen ihm gehören. Paulus schreibt später in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Es ist nicht nur ein Opfer, es ist ein Schlachtopfer. Wir sollen uns also ganz Gott weihen. Wir sollen ganz ihm gehören und ihm gehorchen und ihm dienen. Und wir sollen uns ihm darstellen als Lebende aus den Toten. Einst waren wir in Adam und wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren Gott tot, aber der Sünde lebend. Aber dieser alte Mensch ist gekreuzigt und gestorben und begraben mit Christus. Und Gott hat uns durch seine Herrlichkeit, durch die Fülle seiner Kraft auferweckt mit Christus zu einem Wandel in Neuheit des Lebens. Du bist ein Auferstandener. Du bist ein Lebender aus den Toten. Um uns herum, die ganze Welt, dort wandeln nur Tote. Aber dem Herrn sei Dank, du bist ein Lebender aus den Toten. Dir hat er Leben geschenkt, dich hat er auferweckt. Dann halte dich auch für das, was du bist. Und verhalte dich entsprechend. Stelle dich Gott dar als das, was du aus seiner Gnade bist. Ein Lebender aus den Toten. Tod der Sünde, aber Gott lebend in Christus Jesus. Einst herrschte die Sünde über dich. Aber nun bist du frei von ihrer Herrschaft. Aber das heißt nicht, dass du jetzt tun und lassen kannst, was du willst. Du bist immer noch ein Sklave. Paulus wird es in den nächsten Versen, wird er darauf deutlich eingehen. Aber nun hast du einen neuen und unfassbar, unendlich besseren Herrn. Den Herrn Jesus Christus. Er herrscht nun über dich. Du bist mit ihm auferstanden und mit ihm Gott lebend. Paulus schreibt in Galater 2, Abvers 19, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, diesem sterblichen Leib, lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Du lebst nicht mehr. Dein alter Mensch, dein sterblicher Leib, die Begierden deines Leibes, die Begierden deiner Glieder. Tod, du lebst dem nicht mehr, sondern jetzt lebt Christus in dir als dein neuer Herr. Und deshalb sollst du leben, wie er lebt, nämlich allein Gott hier und in alle Ewigkeit. Indem du Gott liebst und Gott dienst und Gott gehorchst und alles tust zu seiner Ehre. Solltest du in der Sünde verharren? Solltest du Gottes Gesetz weiter übertreten? Auf keinen Fall. Du kannst nicht mehr in der Sünde leben. Denn jetzt lebt Christus in dir und du lebst nun Gott. Und deswegen hältst du seine Gebote. Mache dir jeden Morgen bewusst, dass du diesen Tag Gott lebst. Als Lebender aus den Toten. Dass du dich Gott als Opfer darbringst, um seinen Willen zu tun. Dass du lebst coram Deo vor Gottes Angesicht. Das war die erste Auswirkung, die es haben muss, dass wir uns für Gott lebend halten. Wir stellen uns Gott dar, als Lebende aus den Toten. Was ist die zweite Auswirkung? Weiter Vers 13. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir sollen unsere Glieder nicht mehr der Sünde darstellen, als Werkzeuge, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern nun sollen wir sie Gott darstellen, als Werkzeuge, als Waffen der Gerechtigkeit. Lass mich dich fragen, wem möchtest du deine Glieder lieber darstellen als Waffe? Der Sünde oder Gott? Deine Glieder, die du früher der Sünde zur Verfügung gestellt hast, mit denen du alle möglichen Sünden begangen hast. Du sollst sie nun Gott zur Verfügung stellen. Gott will sie gebrauchen. Welch eine Ehre, dass Gott deine Glieder gebrauchen will. Als Werkzeuge, als Waffen der Gerechtigkeit. Du sollst nun mit ihnen Gott dienen. Nicht mehr sollen sie die Sünde und die Ungerechtigkeit tun, sondern nun sollen sie die Gerechtigkeit tun. Das, was Gottes Gesetz entspricht, was seinem Willen entspricht, was ihm wohlgefällt. Sie sollen nun die guten Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Wem willst du deine Glieder lieber zur Verfügung stellen? Der Sünde? Als Waffen der Ungerechtigkeit, die nur zerstören und nur töten? Oder Gott als Waffen der Gerechtigkeit, die Gutes wirken zur Gottes Ehre? Also frage dich ganz konkret, wem stellst du deine Glieder zur Verfügung? Der Sünde oder Gott? Sind sie Waffen der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit? Sündigst du mit ihnen oder erfüllst du mit ihnen Gottes Gebote im Gutes tun? Wozu gebrauchst du deinen Kopf, deinen Verstand? Zu sündigen Gedanken? Zu Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben? Oder nimmst du jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi? Wie es auch heißt in Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Darüber denkt nach. Wozu gebrauchst du deine Zunge? Zum Betrügen? Zum Fluchen? Zum Lästern, um andere zu verletzen? Oder hältst du deine Zunge vom Bösen zurück und achtest darauf, dass kein faules oder unnützes Wort aus deinem Mund hervorgeht, sondern lobst Gott mit deiner Zunge? Wie es auch heißt in Epheser 5, Abvers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt, auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Wozu gebrauchst du deine Zunge, deinen Mund? Wozu gebrauchst du deine Augen? Um mit Begierde und Lust zu schauen? Oder hast du die Furcht Gottes vor deine Augen gestellt? Verschließt du deine Augen, um Böses nicht einmal zu sehen? Hast du wie Hiob mit deinen Augen einen Bund geschlossen, auf keine Jungfrau zu blicken, sondern lieber dein Auge auszureißen? Wozu gebrauchst du deine Hände? Um die Begierde und die Lust deiner Augen in die Tat umzusetzen und sie zu befriedigen? Um dir zu nehmen, wonach deine Augen gelüstet? Oder um mit ihnen zu arbeiten und das Gute zu wirken, um auch anderen etwas geben zu können? und um heilige Hände aufzuheben zum Gebet. Wozu gebrauchst du deine Füße? Um dem Bösen zuzueilen? Um auf dem Weg der Sünder zu treten? Oder gehen sie auf Wegen des Friedens? Gehen sie in das Haus des Herrn? Gehen sie zu den Verlorenen, um ihnen die Botschaft des Evangeliums des Friedens zu verkündigen, wie es auch heißt in Römer 10, Vers 15, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten verkündigen. Wem stellst du deine Glieder dar? Der Sünde als Waffen der Ungerechtigkeit oder Gott als Waffen der Gerechtigkeit? Christus ist gekreuzigt und gestorben und begraben, damit dein alter Mensch mit ihm sterben konnte. Und er ist auferstanden aus den Toten, damit du mit ihm auferstehen konntest. Und aus ihm fließt dir nun die Kraft zu einem Wandel in Neuheit des Lebens. Dann stelle dich auch selbst Gott dar, als das, was du bist aus Gnaden, als Lebender aus den Toten. Und deine Glieder, Gott, als Waffen der Gerechtigkeit, als ein lebendiges Opfer zum Dienst des Herrn. Es heißt in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wie viel hat nicht der Herr gezahlt, damit du ihm gehörst? Ist es nicht recht, dass du ihm das gibst, was er erkauft hat durch sein Blut und es nicht dem Feind gibst? Aber wie können wir das schaffen? Wie kann uns das gelingen? Wir sind ja noch in diesem sterblichen Leib. Er hat ja noch Begierden, die jeden Tag gegen uns streiten und die Sünde versucht jeden Tag wieder über uns zu herrschen und uns davon zu überzeugen, dass wir ihr unsere Glieder geben sollen. Ist denn dieser Kampf nicht zu groß für uns? Müssen wir nicht unterliegen? Ist die Sünde nicht viel zu mächtig und wir viel zu schwach? Und wenn du auf dein Leben schaust, dann denkst du vielleicht, genau das ist der Fall. Jeden Tag sündige ich so oft. Und eigentlich ist mein Leben so, als wäre ich immer noch Gott tot und der Sünde lebend. Nun, jetzt nennt Paulus noch den zweifachen Grund, warum es uns gelingen wird, so zu leben. Nämlich, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Das ist der Punkt, den Paulus die ganze Zeit klar machen will. Du bist der Sünde gestorben, ihre Herrschaft über dich ist gebrochen. Die Sünde wird nicht über dich herrschen. Verstehst du das? Es geht nicht darum, dass du etwas sein sollst, was du nicht bist und nicht sein kannst, weil du gar nicht die Kraft hast und gar nicht die Fähigkeit hast. Es geht nicht darum, dass du einen Kampf führen sollst, den du sowieso nur verlieren kannst, der völlig aussichtslos ist. Nein, du sollst dich für das halten, was du bist. Und du sollst dich entsprechend verhalten. Du kannst es tun. Das ist die Botschaft, du kannst es tun, du bist der Sünde gestorben, du bist auferweckt zu einem neuen Leben. Die Herrlichkeit Gottes steht dir zur Verfügung zum Kampf gegen die Sünde. Erinnert ihr euch an die Geschichte, die ich in der letzten Predigt erzählt habe? Ich habe mehrere erzählt, ich meine jetzt die von dem Adlerjungen, das aus seinem Hort gefallen ist und in einem Hühnerstall gelandet ist. Es ist unter Hühnern aufgewachsen und kannte nichts anderes als Hühner und hielt sich selbst für ein Huhn und verhielt sich selbst wie ein Huhn. Aber eines Tages flog ein Adler über den Hühnerstall. Und das Adlerjunge blickte empor und dachte sich, wenn ich doch so ein prächtiger Vogel wäre, wenn ich doch so majestätisch durch die Luft fliegen könnte. Der Punkt ist, das Adlerjunge ist so ein prächtiger Vogel. Es kann so majestätisch durch die Luft fliegen. Es muss sich nur endlich für das halten, was es ist. Und es muss sich endlich entsprechend verhalten. Es muss aufhören, ein Huhn zu sein und zu laufen und zu gackern und Körner zu picken. Es muss sich emporschwingen wie ein Adler. Es muss erkennen, was seine wahre Natur ist. Es muss erkennen, dass es Adlerschwingen hat. Es muss erkennen, dass es auch in sich die Kraft hat, sich aufzuschwingen wie ein Adler. Und dann muss es das auch tun. Wenn es das erkannt hat, dann muss es das auch tun. Und es wird ihm gelingen, denn es ist ein Adler und es kann sich aufschwingen mit seinen Flügeln. Und so müssen auch wir erkennen, was wir sind. Nicht aus uns selbst, sondern aus Gottes Gnade. Und wir müssen unsere Kraft, diese Lebenskraft, die uns aus Christus zufließt, wir müssen sie einsetzen, um auch in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Aber wir können es tun. Wir sind nicht ein Huhn, das versucht, ein Adler zu sein. Wir sind ein Adler. Deswegen wird es uns gelingen. Denn die Sünde wird nicht über uns herrschen. Warum wird die Sünde nicht über uns herrschen? Vers 14 am Ende. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wer unter Gesetz ist, ist unter der Herrschaft der Sünde. Denn das Gesetz sorgt dafür, dass Sünde zugerechnet wird, dass sie zur Übertretung wird, dass sie zunimmt, dass sie gemäß dem Gesetz bestraft wird mit dem Tod. Das Gesetz bewirkt Zorn. Deshalb schreibt Paulus auch in 1. Korinther 15, Vers 56, dass die Kraft der Sünde das Gesetz ist. Aber wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind, dann hat die Sünde ihre Kraft verloren. Am Ende von Kapitel 5 hatte Paulus geschrieben, dass durch das Gesetz die Sünde zunimmt, damit die Gnade umso überreichlicher wird. Und daraufhin kam der gottlose Einwand. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Aber das ist eine völlige Verdrehung der Wahrheit in ihr genaues Gegenteil. Gerade wenn du unter Gesetz bist, musst du in der Sünde verharren. Denn dann bist du noch unter ihrer Herrschaft. Nur wenn du unter Gnade bist, bist du frei von der Herrschaft der Sünde. Nur dann musst du nicht mehr in ihr verharren. Denn nun ist Christus gekreuzigt und gestorben und begraben, damit du aus Gnaden mit ihm der Sünde gekreuzigt und gestorben und begraben sein kannst. Nun ist Christus auferweckt aus den Toten, damit du aus Gnaden mit ihm auferweckt sein kannst zur Neuheit des Lebens. Nun lebt Jesus ewiglich Gott, damit du aus Gnaden in ihm auch Gott leben kannst. Durch seine Kraft, durch seine Gnade. Nun bist du aus Gnaden gerechtfertigt von der Sünde. Du bist nicht mehr unter ihrer Strafe und du bist nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Die Sünde wird nicht über dich herrschen, denn nun herrscht Christus in dir. Was für eine herrliche Verheißung. Bruder, die Sünde wird nicht über dich herrschen. Aber das heißt nicht, wie wir am Anfang gehört haben, das heißt nicht, dass du deswegen keine Verantwortung hättest, dass du deswegen nicht mitwirken müsstest. Aber diese Verheißung, das zu wissen, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird, sollte dich das nicht ermutigen, voller Kraft und Freude und Zuversicht gegen die Sünde zu kämpfen und Gott zu leben? Es ist kein aussichtsloser Kampf. Im Gegenteil, das Ergebnis steht schon fest. Du wirst siegen. Die Sünde wird nicht über dich herrschen, sondern du wirst über sie herrschen, weil Christus herrscht über dich. In dem Maße, wie du dich für das hältst, was du aus Gnaden bist, nämlich der Sünde gestorben, aber Gott lebend, in dem Maße, wie du davon überzeugt bist, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird, sondern du erfolgreich gegen sie kämpfen kannst, du nicht gezwungen bist, ihr zu gehorchen, in dem Maße wirst du dich dadurch ermutigt fühlen, durch die Gnade und Kraft Christi der Sünde nicht mehr zu gehorchen, sondern Gott zu leben. Also halte dich nicht für den armen, schwachen Sünder, der nichts tun kann gegen die Sünde, der nicht anders kann, als sie herrschen zu lassen in seinem sterblichen Leib, der nicht anders kann, als ihr seine Glieder zur Waffen der Ungerechtigkeit darzustellen, weil die Sünde einfach viel zu stark ist und man den Kampf einfach nicht gewinnen kann und weil wir einfach so schwächlich sind. Das ist eine Lüge. Hör auf, das zu glauben. Hör auf, dich damit zu entschuldigen. Das galt für deinen alten Menschen. Der konnte der Sünde nicht widerstehen. Der war unter dem Gesetz. Der war unter ihrer Herrschaft. Aber der ist tot. Aber du bist ein Lebender aus den Toten. Nun lebst du mit Christus und er gibt dir die Kraft, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Also halte dich für das, was du bist. Denke daran, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird, denn du bist hier gestorben und bist auferweckt durch Gottes Herrlichkeit und lebst nun Gott. Und die Sünde kann nicht über dich herrschen, es sei denn, du lässt sie herrschen. Und sie kann deine Glieder nicht gebrauchen als Waffen, es sei denn, du stellst sie ihr dar. Aber warum solltest du das tun? Warum solltest du dich nicht lieber selbst Gott darstellen und deine Glieder ihm als Waffen? Willst du wirklich auf der falschen Seite kämpfen? Willst du nicht lieber mit Gott und mit Christus und mit den Heiligen kämpfen gegen die Sünde und für das Gute? Und wenn es dir schwerfällt, daran zu denken, was du als wiedergeborener Christ bist, dann, und jetzt gehe ich zurück zu dem, was Paulus vor kurzem geschrieben hatte, dann erinnere dich an deine Taufe. Denke daran, dass du getauft bist in Christi Tod. Das ist das sichtbare Zeichen dieser geistlichen Realität. Im kleinen Katechismus schreibt Luther darüber, was es bedeutet, getauft zu sein. Er schreibt, es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Das ist das, was wir sein sollen. Und Gott hat dir die Kraft dazu gegeben, das zu tun. Du bist nicht mehr kraftlos. Du bist nicht mehr tot in deinen Vergehungen der Sünden und Sünden. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde. Durch Gottes Gnade bist du freigemacht. Und du kannst nun kämpfen gegen die Sünde mit Erfolg. Deshalb sei stark im Kampf gegen die Sünde. Sei nicht schwächlich. Weil du weißt, dass du gewinnen wirst, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird. Denn, nicht denn du bist so stark, sondern denn du bist unter Gnade. Also sei stark, aber nicht in dir selbst, sondern sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dem die Herrlichkeit sei und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.